Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ITE-Rechtsanwälten. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, Steffen, dann schmeißen wir uns gleich mal wieder in aktuelle Themen rein. Wir müssen noch mal ein bisschen aufräumen, was Bundestag und Bundesrat so in den letzten Wochen gemacht haben. Und der Bundestag hat am 7.5. zum Beispiel das Gesetz zur Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen beschlossen. Steffen, du hattest dazu ja auch schon mal berichtet. Jetzt ist es dann also beim Bundestag durch. Da geht es ja darum, dass endlich mehr Elektronik da auch mal zwischen den ganzen Behörden und Gerichten aufkommen soll. Da wird also viel noch Papier hin und her geschoben. Das soll also beendet werden und da soll dann also gerade eben in dem Bereich bei der Immobilienvertragssituation mehr digitalisiert werden. Dann zweiter Punkt, der Bundesrat hat mehrere Sachen am 8.5. beschlossen. Zum einen den Verbraucherschutz bei Kreditverträgen, der wurde erhöht. Da ist bisher noch so eine gewisse Lücke gewesen für kleinere Kreditverträge, gerade so unter 200 Euro. Und man sieht ja dann öfter, ne, kauf heute, zahl morgen. Das ist ja dann auch schon Kreditvertrag, weil mir erstmal der Kaufpreis in Anführungsstrichen gestundet wird. Für solche Situationen soll jetzt eben dann auch der Verbraucherschutz gelten. Da schlüpfen wir als ganz normale Menschen dann halt auch drunter als Verbraucher. Da gibt es dann also mehr Schutz für uns, was eine gute Situation ist. Zum anderen hat der Bundesrat am 8.5. auch die staatlichen Zuschüsse beim Kauf von E-Autos dann endlich mal beschlossen. Da soll es eine gestaffelte Kaufprämie des Staates geben, die dann auch rückwirkend gelten soll. Im Augenblick ist der Pott 3 Milliarden Euro groß. Also auch hier gibt es erstmal eine Finanzierung. Wir kennen das aber aus anderen Bereichen. Da sollte man wahrscheinlich auch nicht allzu lange warten, weil wenn irgendwann dann der Topf mal leer ist, dann ist er leer und dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr Geld geben. Einziger Hindernis, in Anführungsstrichen, im Augenblick ist auch hier wieder die Elektronik. Man muss die Anträge elektronisch bei der BaFa stellen und im Augenblick wird da noch fleißig rumprogrammiert in der Hoffnung, dass bis Ende Mai 2026 dann die Anträge auch endlich gestellt werden können. Tja, weiterer Punkt vom Bundesrat vom 8.5. Der Bundesrat möchte das Einziehen illegaler Gewinne aus Cum-Ex-Geschäften erleichtern. Und hat etwas vorgeschlagen, was so ganz interessant klingt, wo ich aber schon ein bisschen befürchte, es zieht dann doch wieder Kreise, die so nicht geplant waren. Im Augenblick ist es so bei Straftaten, dass ich meine Vermögensvorteile, die ich aus der Tat erziele, dass ich die dann wieder zurückgeben muss, was auch okay ist. Wenn ich eben das Beispiel bilde, dass ich jemanden betrüge und dadurch Geld erziele, dann muss ich natürlich das durch den Betrug erzielte Geld wieder zurückgeben. Klare Sache. So bei Cum-Ex-Geschäften, da gibt es aber so viele Beteiligte rechts und links, die nicht selbst aus der Tat etwas erzielt haben, aber durch die Tat. So, und jetzt stellt sich also der Bundesrat vor, dass durch die Tat erzielte Gewinne auch ebenfalls dann eingezogen werden können vom Staat. Was erstmal sinnvoll klingt, keiner soll irgendwie bevorteilt sein durch Straftaten. Wie gesagt, ob das dann in der Praxis nicht noch viel, viel größere Kreise auch für andere Straftaten zieht, da bin ich mal gespannt. Ja, und dann letzter Punkt vom Bundesrat, 8.5. auch wieder, ist das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung beschlossen worden. Warum ist das hier erwähnenswert, eine Zwangsvollstreckung? Also Steffen Pasler als auch wir helfen bei solchen Themen auch oft, ist es noch so, dass viel im Papier läuft. Also gerade über Gerichte, Gerichtsvollzieher, Behörden schicken gerne noch Papier rum. Da ist es schwierig, dann eine E-Akte aufzubauen, weil eben viel noch im Papier kommt. Das muss alles eingescannt werden und. Also das ist nicht medienbruchfrei. Von daher ist es sinnvoll, hier auch auf eine Digitalisierung hinzuwirken. Und da ist das entsprechende Gesetz dann beschlossen worden, dass wir dann hoffentlich in Zukunft alles elektronisch hier abfackeln können. Ja, dann noch ein kleiner, mehr oder weniger Service-Hinweis. Wer sich gerne mal über die Finanzämter auslassen möchte, im Positiven als auch im Negativen, sei noch mal darauf hingewiesen, dass es seit dem 1.10.2025 die Möglichkeit gibt, die Finanzämter zu bewerten. Da kann man unter Bürgerbeteiligung mal googeln. Da besteht die Möglichkeit, dass man entweder als Steuerberater oder als Steuerpflichtiger dann auch wirklich ein konkretes Finanzamt dann anspricht. Die kann man da auswählen und dann eben seine Hinweise, sein Feedback geben. Sehr interessant, habe ich auch schon gemacht. Und all diejenigen, die dann eben gerne an der Bewertung dann teilnehmen möchten, gucken Sie mal, dass Sie das noch bis zum 30.09.2026 dann hinkriegen. Ja, und dann letzter Punkt, der kommt von dir, Steffen.
Ja, also man kann ja beim Finanzamt sich auch über den Bürokratieabbau auslassen, im positiven wie im negativen Sinne. Im positiven Sinne ist zu vermelden, dass der Bundesrat das Gesetz zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge bestätigt hat. Also die Grenze für Direkteinkäufe steigt von 1.000 Euro auf 50.000 Euro, wo also keine Vergabe erforderlich ist. Eine ganz große Neuerung, finde ich, und gehe auch davon aus, dass das wirklich die Bürokratie beim Beauftragen solcher kleinen Projekte deutlich beschleunigen wird. Was auch sehr wichtig ist, dass Entscheidungen der Vergabekammern zukünftig keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Das heißt, dort haben wir eine Straffung der Rechtsprechung, was sicher von Vorteil ist. Und ja, das immer wieder auftauchende Prinzip once only soll auch festgeschrieben werden. Das heißt, die Zettelwirtschaft wird beendet. Eine Behörde erstellt ein Dokument in elektronischer Form, das dann in dieser Weise auch von anderen Behörden, von Gerichten und so weiter weiterverwendet wird. Wollen wir mal gucken, ob das wirklich so umgesetzt wird. Wir werden hier berichten.
Ja, vielen Dank dafür. Das dürfte tatsächlich die Bürokratie ein bisschen abbauen. Jeder, der mit der öffentlichen Hand zu tun hat, weiß, dass es immer ein bisschen schwierig mit der Vergabe. Es ist natürlich richtig, dass es die gibt, ne? Es soll keine Mauscheleien geben, aber auf der anderen Seite ist es oft dann auch hinderlich und bringt auch eine ganze Menge Zeitverzug da rein. Also vielen Dank, Steffen, dafür. Da bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht. Ja, kommen wir mal zu den Urteilen der Woche. Da habe ich was ganz Spannendes aus München mitgebracht. Da geht es um Erbschaftssteuer und die Übertragung eines Familienheims, hier vor allem nach einem Erbfall. Da sieht der Paragraph 13 Erbschaftssteuergesetz vor, wenn ich im Wege eines Erbfalls ein Familienheim übertragen bekomme, dass ich unverzüglich dann auch in dieses Erbheim einziehen muss, also für eigene Wohnzwecke dann nutzen muss. Ja, was heißt jetzt unverzüglich? Ja, der Jurist weiß, unverzüglich heißt ohne schuldhaftes Zögern, heißt in vielen Fällen so 2 Wochen Zeit. Das ist natürlich, wenn ich jetzt gerade so ein Immobilie geschenkt oder in dem Fall dann vererbt bekomme, dann doch ein bisschen wenig, sodass die herrschende Meinung im Augenblick sagt, innerhalb von 6 Monaten musst du dann dieses Familienheim selbst nutzen, dann ist alles okay und da fangen wir dann auch nicht an zu diskutieren. In dem Fall, um den es jetzt hier geht, da war es dann aber so, dass das vererbte Familienheim nicht mehr besonders frisch war, da musste also ordentlich saniert und renoviert werden. Und dafür brauchten die Steuerpflichtigen dann auch ein bisschen Geld, was sie sich dann zusammenborgen musste. Das ging dann immer so in Etappen. Und bis sie dann am Ende einziehen konnten tatsächlich, das dann hat es 2,5 Jahre gedauert. So, dann hat das Finanzamt gesagt, ja, aber 2,5 Jahre sind keine 6 Monate. Wir können dir jetzt diese Erbschaftssteuerbefreiung bei der Übertragung des Familienheims nicht mehr gewähren. Der Steuerpflichtige ging also zum FG München und die haben sich das auch nochmal genauer angeguckt. Und die haben auch gesagt, also mein Lieber, wie gesagt, bei 6 Monaten, da fangen wir nicht an zu diskutieren. Das ist aus unserer Sicht noch unverzüglich. Aber wenn das Ganze dann so lange dauert, wie in dem Fall, also 2,5 Jahre, dann können wir tatsächlich die Erbschaftssteuerbefreiung nicht mehr gewähren. Das muss dann tatsächlich schneller gehen. Und wenn man länger als 6 Monate für das Einziehen braucht, dann muss es wirklich gute Gründe geben und kein Verschulden mehr des Steuerpflichtigen an dieser Verzögerung des Einzugs. Tja, und Verschulden liegt hier in Anführungsstrichen dann halt auch vor, weil es nicht genug Geld offensichtlich gab, um das vererbte Haus dann zu renovieren. Und das war dann eben ein in Anführungsstrichen Verschulden des Erben, sodass, wie gesagt, dann hier die Erbschaftssteuerbefreiung nicht gewährt werden konnte. Das ist das Urteil des FG München vom 7. Januar 2026, Aktenzeichen 4K 1677 aus 24. ein bisschen komplizierteres Urteil vom BfH jetzt im Folgenden. Da geht es um die Gewerbesteuer. Und die Gewerbesteuer hat eine kleine Besonderheit. Die übernimmt normalerweise die Werte der Körperschaftssteuer. Es gibt dann aber besondere gewerbesteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen nochmal. Also die Gewerbesteuer kann am Ende höher sein als die Körperschaftssteuer, aber auch niedriger, wenn es entsprechende Kürzungen gibt. Wir beschäftigen uns jetzt mal mit einer Erhöhung. Die mag der Gesetzgeber und natürlich die Finanzverwaltung am liebsten. Und eine der am meisten angewandten Erhöhungen sind die sogenannten Finanzierungsentgelte. Die stehen in § 8 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz. Da ist es zum Beispiel so, wenn ich ein Darlehen aufnehme und dafür Zinsen zahle, dann müssen diese Zinsen aus gewerbesteuerlicher Sicht hinzugerechnet werden, wenn ich einen Freibetrag von 200.000 Euro überschreite. Ansonsten, Teil der Finanzierungsentgelte sind auch Mieten. Da muss ich die Hälfte der Mieten für gewerbesteuerliche Zwecke ebenfalls hinzurechnen. Jetzt haben wir einen Fall. Da gab es ein Unternehmen, das hatte, ich sage jetzt mal, Monteure, und die Monteure mussten durch ganz Deutschland geschickt werden, weil sie vor Ort dann entsprechend arbeiten mussten. Und das doch relativ weit weg von zu Hause war, mussten die Monteure dann in Pensionen oder Hotels übernachten. Und jetzt steht die Frage im Raum, diese Übernachtungskosten, sind denn das Mietkosten, die dann auch gewerbesteuerlich hinzugerechnet werden und dann eben mit der Gewerbesteuer nochmal extra besteuert werden? Es gab schon Urteile, zum Beispiel vom FG Sachsen-Anhalt vor ein paar Jahren, die haben gesagt, nein, diese Mieten unterfallen nicht der Gewerbesteuer, weil man muss eine sogenannte Fiktionstheorie anwenden. Ich müsste mich immer fragen, ob ich denn dann vor Ort tatsächlich auch solch eine Wohnung für meine Monteure anschaffen würde, die dann bei mir im Anlagevermögen denn wäre. Und wenn ich dann eben diese Fiktion verneine und sage, nein, das lohnt sich hier für mich nicht, dann würde eine entsprechende Hinzurechnung auch keine Anwendung finden. Das FG Sachsen-Anhalt hatte auch so entschieden und der BfH schickt jetzt aber den ganzen Fall nochmal zurück zum FG Sachsen. Die haben nämlich jetzt gesagt beim BfH, wir müssen dann schon mal genauer gucken, wie oft ist denn einer dieser Monteure denn wirklich vor Ort? Wenn der öfter mal an dem Ort ist, dann könnte es ja tatsächlich doch in Frage kommen, dass ich dann vielleicht vor Ort fiktiv mir eine Wohnung anschaffen würde als Unternehmen, damit die dann eben dauerhaft dann mal in diesen Werkswohnungen wohnen. Also da muss das FG Sachsen jetzt dann nochmal ran und den Sachverhalt genauer ermitteln. Wie gesagt, der BfH hat jetzt ein bisschen Skepsis, ob da nicht doch eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung zur Anwendung kommt. Und das in seinem Urteil vom 15. Januar 2026, Aktenzeichen römisch 3 R39 aus 22.
Ja, der Bundesgerichtshof macht ernst mit den Grundsätzen der Beweislastumkehr in § 477 BGB. Danach wird vermutet, dass die Ware bereits mangelhaft war, bei Gefahrenübergang bereits mangelhaft war, wenn innerhalb eines Jahres dieser Mangel auftritt. Der Bundesgerichtshof hatte zwei Fälle zu entscheiden. In beiden Fällen ging es um Kraftfahrzeuge. Einmal ging es um einen Gebrauchtwagen und in einem anderen Fall um einen Motorroller. Der Gebrauchtwagen ist einige Wochen nach Gefahrenübergang auf einem Parkplatz verbrannt, ist also komplett zerstört. Der Motorroller hingegen war am Tag nach der Übergabe Ursache eines Unfalls, weil das Vorderrad schwang und dieser Motorroller irgendwelchen Pendelbewegungen ausgesetzt war. In den Vorinstanzen hatten sich die beklagten Händler jeweils mit alternativen Ursachen und Kausalverläufen verteidigt. Es hätte ja Tierbiss oder Brandstiftung für den Untergang des Fahrzeugs gesorgt haben, beziehungsweise beim Motorroller könnte die Beladung oder auch Fahrfehler als Ursachen in Frage kommen. In beiden Fällen wurden die Klagen abgewiesen. Da die hat der Bundesgerichtshof jetzt aufgehoben und klar gemacht, dass wenn der Verbraucher diesen Mangel nachgewiesen hat, dann ist es eben Sache des Beklagten, nicht nur eine mögliche andere alternative kausale Ursache darzulegen und zu beweisen, sondern die konkrete. Also man muss dann diese Beweislastumkehr dann auch wirklich ernst nehmen. Ein positives Signal für alle Verbraucher und ja, mal ein für Verbraucher sehr positives Urteil beziehungsweise positive Urteile vom 6. Mai 2026 zu den Aktenzeichen Römisch 8 ZR 73 aus 24 und Römisch 8 ZR 257 aus 23.
Ja, vielen Dank dafür. Von mir dann noch ein sportliches Urteil aus Düsseldorf, denn es geht tatsächlich um einen Profifußballspieler. Aber ich denke, man kann das Urteil auch auf sämtliche Sportler beziehen. Was ist das Grundthema bei Profisportlern? Die sind ihre eigenen Einzelunternehmer. Wenn die also Gelder erzielen, sei es aus irgendwelchen Prämien oder Gewinnen, die sie machen, weil sie an einem Turnier teilgenommen haben, das sind alles grundsätzlich Einkünfte aus Gewerbetrieb aus ihrem jeweiligen Einzelunternehmen. So, dann können die auch noch ihre Bilder verkaufen, ne, durch Werbung und dergleichen. Alles Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Und dann, was viele Sportler noch haben, ist, dass die Ausrüsterverträge haben. Da kommt dann also ein Sportartikelhersteller zu denen an und sagt: Möchtest du nicht meine Schuhe tragen, meine Jerseys, meine Cappies, was auch immer? Und dann werden die also entsprechend ausgestattet. Und oft steht in den Verträgen sogar von diesen Ausrüstern, wenn du dann, was weiß ich, in die erste Herrenmannschaft kommst, dann gibt es nochmal eine Prämie. Oder wenn du in der Champions League spielst, gibt es eine Prämie. Oder wenn du deutscher Nationalmannschaftsspieler wirst, dann gibt es auch nochmal eine Prämie. So, und genau um diese Ausrüsterprämien geht es jetzt hier. Eigentlich aus meiner Sicht, und wir haben auch schon eine ganze Menge Profisportler vertreten, war bisher die herrschende Meinung, alles, was dieser Profisportler erzielt, erzielt er als Einzelunternehmer, Profisportler, sodass ganz klar alles Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind, auch diese Zahlung aus dem Ausrüstervertrag. Hier hat jetzt das FG Düsseldorf sich das schon genau angeguckt, aber dann gesagt, naja, so diese Zahlungen, die dann der Ausrüster zum Beispiel für das Schießen des ersten Tores dann zahlt, die haben ja dann eigentlich nichts mit der wirklichen Tätigkeit zu tun. Du bist ja nur der Ausrüster und zahlst dann eben so eine unabhängige Prämie vom Sportler-Dasein. Von daher sei das Ganze gar nicht für den Gewerbebetrieb, sondern das seien sonstige Einkünfte. Also von daher spannende neue Ansicht aus meiner Sicht, die ich so bisher noch nicht kannte. Die Finanzverwaltung scheint da auch ein bisschen erzürnt zu sein. Die hat schon nicht Zulassungsbeschwerde beim BfH eingelegt. Und dann, ja, eigentlich muss ich sagen, hoffen wir mal, dass das Ganze dann auch vom BfH angenommen wird und dass der BfH dann auch in der Sache mal entscheidet. Das ist das Urteil des FG Düsseldorf vom 31. März 2026, Aktenzeichen 10K48 aus 25E. Und das Nichtzulassungsbeschwerde Aktenzeichen beim BfH lautet Römisch 10B40 aus 26. Ja, Steffen, vielen Dank, dass du diese Woche wieder dabei warst.
Sehr
Freut mich
gern doch.
sehr. Dann wünsche ich uns allen schöne Pfingsttage und dann hören wir uns in der nächsten Woche hoffentlich wieder.
Bis
Bis
dann.
dann.
Tschüss.
Tschüss.